Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Katja Weber. Unsere Jackpot-Frage heute lautet: Kann Digitalisierung in Deutschland überhaupt gelingen? Sowas wie öffentliche Verwaltung online? Digitaler Bürgerservice in Analogistan? 5G eben doch an jeder Milchkanne?
Brauchen wir nicht ein Digitalministerium? Wäre das nicht gut, wenn wir jemanden hätten, der sagt, als Digitalminister, so wird es jetzt gemacht und zack, wir setzen das alles um und damit haben wir hier mal ein bisschen Drive in die Sache gebracht. Sie haben vielleicht gehört, das Online-Zugangsgesetz sollte hier ermöglichen, dass alle Verwaltungsleistungen online zur Verfügung gestellt werden. Genau das ist ja kläglich gescheitert. Man sprach ursprünglich von 575 Leistungen, die bis Ende 2022 digital zur Verfügung stehen soll. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Rausgekommen sind 30. Ohne den Willen und den Mut zur Veränderung findet digitale Transformation auch statt. Nur eben ohne uns.
Tja, dann wäre es doch vielleicht ganz gut, die Sache mit einigen Jahrzehnten Verspätung anzugehen. Nur mal so zur Illustration. Im EU-weiten Vergleich liegt Deutschland beim sogenannten Digitalisierungsgrad auf Platz 13. Nach Frankreich vor Litauen. Dirk Heckmann beobachtet die schleppende Digitalisierung in Deutschland schon lange. Und zwar mit den Augen eines Rechtswissenschaftlers. Aber ohne juristisches Fachsprech. Er beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Internetrecht. Ich vermute, damals wussten die meisten seiner Zeitgenossen noch nicht mal, dass es dieses Fach gibt und wie wichtig es werden wird. Dirk Heckmann ist Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. Er hat den Lehrstuhl inne für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der School of Social Sciences and Technology an der Technischen Universität München. Und er scheint ein unverbesserlicher Optimist zu sein. Denn er hat 12 Gelingensbedingungen ausgemacht, also 12 Dinge, 12 Voraussetzungen, die es braucht, damit eine sinnvolle, nutzerfreundliche Digitalisierung auch in Deutschland klappt. Oder ist er vielleicht doch eher ein Realist? Entscheidet selbst. Seinen Vortrag hat er am 13. Juli 2023 gehalten an der TU in Berlin auf Einladung des Technologieforums. Der Titel lautete am Ende, wir hören gleich noch mehr zu den verschiedenen Stadien der Titelgebung, das Untermaß aller Dinge, wie Digitalisierung vielleicht doch noch gelingen kann. Er zeigt parallel zum Vortrag eine Präsentation, erklärt das Gezeigte aber so anschaulich und so lebendig, dass sie uns beim Zuhören kaum fehlt. Dirk Heckmann beginnt mit ein paar Worten zu seiner Person und seiner Mission.
Wenn ich jetzt auf mich selber blicke, muss ich sagen, naja, schon die Startseite meines Instituts, da sehen Sie hier, wir begreifen das Recht nicht als Hürde, sondern als wichtigen Gestaltungsfaktor von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung, dass ich eben kein typischer Jurist bin, sondern eher mich als Enabler fühle, nicht als Hürdenbauer, der sozusagen alles in den Weg stellt, sondern ich möchte gestalten und Dinge ermöglichen. Und vor dem Hintergrund habe ich dann den ursprünglichen Vortragstitel geändert. Denn ganz ursprünglich hieß er tatsächlich mal, warum Digitalisierung in Deutschland nicht gelingen kann. Das war natürlich schon sehr, sehr provozierend, gell? Und jetzt haben wir in unserem Titel quasi in der zweiten Version, heißt es jetzt eben, das Untermaß aller Dinge, wie digitale Transformation vielleicht doch noch gelingen kann. Und genau dafür brauchen wir aber erst einmal einen kleinen Faktencheck. Und da gibt es ja einen schönen Index, den DESI-Index, der jedes Jahr neu herausgegeben wird, europaweit. DESI, der Index, zeigt Deutschland auf Platz 19 von 28 in der Europäischen Union. Das ist nicht gerade doll. Dann haben wir das Thema Glasfaser. Auch das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für gelingende Digitalisierung. Da ist es in der OECD immerhin Platz 35 von 38. Auch das stimmt, sagen wir mal, verhalten optimistisch. Und wenn wir dann noch mal ein Stück weiter schauen, da ist es ganz interessant mal zu sehen, wie der Bundesrechnungshof kürzlich den Einzelplan des Bundesinnenministeriums kommentiert hat. Hier die Zusammenfassung seines Berichts. Das BMI hat mit seinen Berichten und seinem Internetauftritt den Eindruck erweckt, dass die Digitalisierung der Verwaltung bereits weit vorangeschritten sei. Tatsächlich hat der Bund selbst erst 3,8% seiner Verwaltungsleistung wie vorgesehen digitalisiert. Das ist mal eine kleine Ohrfeige. Und tatsächlich ist es auch so, Sie haben vielleicht gehört, das Online-Zugangsgesetz sollte hier ermöglichen, dass alle Verwaltungsleistungen irgendwie online zur Verfügung gestellt werden. Und genau das ist ja kläglich gescheitert. Man sprach ursprünglich von 575 Leistungen, die bis Ende 2022 digital zur Verfügung stehen soll. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Rausgekommen sind 30. Und wenn man jetzt wiederum schaut, dass das gar nicht unbedingt ein neues Anliegen ist, man muss nur 20 Jahre zurückgehen, da heißt es nämlich in einer anderen Meldung, die Bundesregierung sieht vor, im Rahmen ihres Bund Online 2005 Projekts innerhalb der nächsten 4 Jahre 376 von insgesamt 383 Dienstleistungen des Bundes online zu stellen. Das ist natürlich nicht gelungen. Was ich aber unheimlich spannend finde, ist dieses Ziel damals, das ausgegeben wurde, nämlich 376 von 383. Ich frage mich, was waren eigentlich die 7 Leistungen, die man nicht angestrebt hat? Müsste man mal rausfinden. Aber man sieht im Grunde, seit 20 Jahren setzt man sich Ziele, die man dann einfach verfehlt. Und das liegt daran, dass in Deutschland in dieser Hinsicht nicht wirklich viel funktioniert. 2 Worst-Case-Beispiele gerne oder Worst-Practice. Das erste möchte ich direkt verbinden mit einer kleinen Umfrage. Wer von Ihnen hat denn jetzt in den letzten Monaten oder vielleicht sogar letztes Jahr schon eine Grundsteuererklärung machen müssen? Und ja, das sind nicht, lassen Sie die Hand mal oben, lassen Sie mal oben die Hand. Genau, das sind also diejenigen, die die Grundsteuererklärung gemacht haben. So, und jetzt nehmen nur diejenigen die Hand runter, die das super toll fanden, ganz einfach. Okay, es sind noch einige Hände oben geblieben und ich denke aus gutem Grund, denn das war teilweise nicht wirklich so einfach, sodass hier auch überschrieben wurde dieser Bericht im ZDF, Digitalisierung in Deutschland von der Grundsteuer und anderen Desastern. Also haben wir vielleicht junge Menschen hier, Studierende, die bei der zweiten Umfrage teilnehmen könnten. Da geht es um die Energiepauschale, diese 200 Euro als Einmalzahlung, die hier versprochen wurden. Und da stellt sich die Frage, sind hier Studierende, die das mal beantragt haben, diese 200 Euro? Mal hier so eine Hand, ihr habt so ein paar Hände. So, und jetzt diejenigen runternehmen, die das sofort geschafft haben. Ja, immerhin die Hälfte. Auch nicht schlecht. Aber Sie da oben, Sie gehören auch zu denjenigen, über die der Studierendenrat der Uni Leipzig gesagt hatte, liebes BMBF-Bund, danke für eure monatelange Verzögerung oder auch danke für nichts. Die Sorgen, dass das Portal überlastet sein wird, sind eingetreten. Und genau so war's. Und es geht nur darum, überlegen Sie mal eine rechtliche Prüfung. Man muss Studierender sein und das war's. Das war die einzige Voraussetzung, die zu prüfen war, um diese 200 Euro zu bezahlen. Man könnte ja sagen, das kann man verknüpfen mit einer Datenbank. Ich habe gehört, an Universitäten soll irgendwo eine Datenbank existieren, wo Studierende drinstehen, dass die eingeschrieben sind. Man könnte das ja vielleicht verknüpfen und hätte man sofort hier diesen Antrag praktisch schon erledigt. Ist aber nicht ganz gelungen, liegt auch am Design der ganzen Geschichte, worauf ich jetzt lieber nicht näher eingehe. Nun, das sind nur 2 von vielen Beispielen. Und natürlich gibt es auch positive Beispiele. Überhaupt keine Frage, man muss sie suchen und ich werde auch hier und da welche erwähnen. So ist es ja nicht, denn wir Juristen sind natürlich immer sehr ausgewogen und sehr sozusagen hier auf den Einzelfall bedacht. Ich möchte in meinem Vortrag, der soll ja eher positiv sein, 12 Bedingungen mal Ihnen näher bringen für eine erfolgreiche digitale Transformation auch in Deutschland. Ich habe sie Gelingensbedingungen genannt, weil Scheitern halt nicht so optimistisch ist. Also 12 Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche digitale Transformation. Und die erste ist überschrieben mit Wille bzw. Mut zur Veränderung. Und das ist für mich auch die erste wichtige Bedingung, eine Art Grundhaltung, die ich hier einnehmen möchte, dass ich überhaupt bereit bin, etwas zu verändern, dass ich das will, dass ich das in diesem Bereich der Digitalisierung auch tatsächlich hier irgendwo umsetzen möchte und auch kann. Und das ist gar nicht so einfach, denn es gibt einen wunderbaren Menschen, Raphael Kapoor, ein Netzphilosoph, der einmal sagte, die Innovation, das Neue, ist eine Anomalie gegenüber dem Alten. Eine Anomalie widerspricht dem Alten, dem Bisherigen und wirkt wie ein Fehler. Daher kommt auch das Problem der Innovation, dass sie sich gegenüber dem Bewährten erst einmal durchsetzen muss. Das ist das Problem auch in Deutschland mit Innovationen. Ja, digitale Transformation besteht nur aus lauter Innovationen. Und das kommt einem schon so ein bisschen komisch vor. Haben wir noch nie gemacht. Wo kommen wir denn dahin? Schwieriges Thema. Und das wiederum ist natürlich eine Frage, wie setze ich das dann durch, dass ich sozusagen das Neue tatsächlich wage? Und da würde man natürlich sofort sagen, klar, man erhebt es zur Chefsache. Digitalisierung als Chefsache. Das hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel seinerzeit in der Tat auch mal gemacht, 2010, auf dem heute schon zitierten IT-Gipfel, auf dem ich tatsächlich übrigens das super recherchiert, aber ich war nicht 6-mal da, sondern 13-mal, nämlich von 2007 bis zum Ende der Amtszeit von Frau Merkel. Und ich habe das natürlich damals miterlebt, auch die Sache mit der Chefsache, wo nämlich die Frage aufkam, brauchen wir nicht ein Digitalministerium? Wäre das nicht gut, wenn wir jemanden hätten, der sagt, als Digitalminister, so wird es jetzt gemacht und zack, wir setzen das alles um und damit haben wir hier mal ein bisschen Drive in die Sache gebracht. Nur, Frau Merkel sagte damals, nee, das braucht man, die brauchen keine Digitalministerien, das sollen alle Ministerien irgendwo machen, das mit der Digitalisierung. Wir haben ja die letzten Jahre gemerkt, was dabei rausgekommen ist. Wenn jeder mal so ein bisschen was versucht, sich nicht richtig miteinander abstimmt und wir letzten Endes doch die Frage stellen müssen, wer ist denn jetzt die Chefin in dieser ganzen Angelegenheit? Natürlich kann man das hier beim Digitalministerium unterschiedlich auffassen. Es gibt welche, die sagen, ja, auch so eine Staatsministerin im Bundeskanzleramt ist auch keine schlechte Adresse. Oder wir haben in Bayern Judith Gerlach, eine echte Digitalministerin, aber mit einem begrenzten Zuständigkeitsbereich. Meine persönliche Auffassung ist, es geht nur als echte Chefsache mit wirklich viel Budget, mit viel Macht, um hier die Dinge voranzubringen. Das ist bislang nirgends richtig gelungen, weder im Bund noch in den Ländern. Übrigens in anderen Ländern schon, außer von Deutschland. Aber wir reden ja heute über Deutschland. Aber es ist eben nicht nur der Wille. Letzten Endes brauchen wir auch Mut. Denn natürlich, wir gehen ja ins Ungewisse. Was macht die digitale Transformation mit uns? Was macht KI mit uns? Wie werden wir in einer Welt leben, die durchdigitalisiert ist? Da muss man auch ein bisschen mutig sein. Aber ich denke, dieser Mut ist angebracht. Er lohnt sich auch letzten Endes, weil wir im Grunde genommen keine bessere Alternative haben. Ich möchte sozusagen jede meiner 12 Stationen jeweils enden mit so einem kleinen Zwischenfazit oder einer These. Die erste endet ohne den Willen und den Mut zur Veränderung, findet digitale Transformation auch statt. Nur eben ohne uns. Zweiter Teil, Digitalkompetenz. Ja, muss kommen, Digitalkompetenz, Data Literacy und so weiter, gehört natürlich alles mit dazu und ist auch etwas, ohne dass wir eigentlich die Veränderung auch gar nicht vollziehen können. Denn wenn wir nicht wissen, worüber wir reden, was Digitalisierung ist, wie IT funktioniert, wie die Prozesse dahinter funktionieren, dann können wir auch nicht gestalten, dann können Politikerinnen auch nicht Politik machen, um hier Digitalgesetze zu machen, wenn man ja nicht weiß, was Inhalt der Gesetze ist. Ja, und dazu braucht man auch natürlich die entsprechende Kompetenz. Und das wird auch gemessen. Es gibt von der Initiative D21 den sogenannten Digitalindex, der jedes Jahr neu herausgegeben wird. Und da haben wir immerhin in dem letzten Index die frohe Botschaft, die nach den Parametern von D21 ist in den letzten 10 Jahren der Score in Deutschland von 50 auf 60 gestiegen, jeweils Bezugspunkt 100. Ja. Vielleicht nicht schlecht, nur wenn man sich überlegt, was wird denn genau gemessen? Schauen wir einfach mal in das Statistische Bundesamt hinein. Die haben nämlich auch die digitale Kompetenzen natürlich immer wieder auf dem Schirm. Und hier eine relativ neue Auflistung sagt, naja, Internetrecherchen durchführen in Deutschland, 7-8% können das. Unseriöse Nachrichten erkennen, immer noch 61%. Und 41% können Videokonferenzen einrichten. Ganz unten Programmiersprache beherrschen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ein kleiner Ausschnitt dessen, worüber ich hier spreche. Digitalkompetenz ist weitaus mehr, als im Internet zu surfen. Und deswegen ist es auch mal spannend, wenn junge Leute sich bewerben und sagen, ja, ich bin total digitalkompetent, ja, mit ihrer PlayStation. Ich denke, wir müssen einfach sensibilisiert sein für eine echte Komplexität dieses Themas in unserer Arbeitswelt, im Gesundheitswesen eben und in allen Bereichen, was es bedeutet, wenn wir plötzlich auch Maschinen tätig werden lassen, Dinge automatisieren und so weiter. Da muss man weitaus mehr wissen. Es ist vorhin ja schon angesprochen worden, eben auch in den Schulen und Hochschulen muss man das natürlich dort auch mit unterbringen. Deswegen meine nächste Zwischenthese, Nur wenn man überhaupt versteht, worum es bei der digitalen Transformation geht, kann man regulieren, umsetzen und gestalten, verändern. Und dieses Mann bezieht sich auf uns alle. Natürlich der Staat, aber auch die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft. Wir alle müssen mitwirken an dieser digitalen Transformation. Das kann nicht einer irgendwie managen und die anderen, die schauen halt zu. Das geht nur gemeinsam. Wir müssen alle irgendwo uns eine Vorstellung davon machen, was das bedeutet. Ich habe 1997 meine erste Vorlesung Internetrecht gehalten, quasi im letzten Jahrhundert bereits, eben vor 26 Jahren. Da hat es bei den Juristen noch kaum jemand gemacht. Herr Lutherbeck war in der Tat ein toller Kollege, der schon früh dabei war, aber ganz wenige nur. Und das war unheimlich schwierig, erstmal überhaupt dort die Menschen, aber auch die Juristen für dieses Thema zu begeistern. Und ich hatte das große Glück, dass ich eben Mitte der 90er mit meinem ersten Lehrstuhl hineingewachsen bin in diese Thematik. Vom Web 1.0 bis heute, bis zu ChatGPT, habe ich das mit entwickeln, vielleicht nicht, aber erleben dürfen und mit reflektieren dürfen. Und das ist vielleicht ein Glück, was ich da hatte. Andere müssen sich jetzt natürlich ganz anders in die Thematik einarbeiten. Aber gehen wir davon aus, wir haben den Willen und den Mut für diese Veränderung. Wir haben auch die Kompetenz. Wir wissen, worüber wir reden, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Strategie. Das Thema ist viel zu komplex, als dass man sagen könnte, na ja, wir machen mal was, ein bisschen Digitalisierung, dann haben wir da mal eine Software und da mal eine Plattform und da können wir das mal so und so gestalten. Nein, das Thema ist riesig. Es ist die komplette Umwälzung sozusagen aller Lebensbereiche und das geht nicht mit ohne eine entsprechende Strategie, die auch weitreichend eben die Einzelschritte dazu entwickelt und umsetzt. Jetzt kann man nicht sagen, wir hätten keine Strategien. Wir haben seit 20 Jahren mindestens in allen Kabinetten sozusagen unter Merkel und jetzt auch bei Scholz haben wir entsprechende Strategien. Jetzt hier die neueste Digitalstrategie in der Ampelkoalition. Gut, was setzt die sich denn für Ziele? Welche Themen setzt sie sich denn eben? Ganz oben, die Hälfte aller Haushalte sollen bis 2025 Glasfaseranschluss haben. Ja, wow, das ist ja mal ein Ziel. Das ist dann also in 2 Jahren ungefähr das, was Slowenien letztes Jahr schon hatte. Wir haben Platz 15. Das entspricht ungefähr dem Erreichen des Achtelfinales bei der Fußballweltmeisterschaft. Das ist ja der neue Anspruch der deutschen Fußball, der Männer, die Frauen gewinnen. Aber die Männer, die sind irgendwie jetzt auch auf dem Boden der Realität angekommen im deutschen Männerfußball. Und das ist ungefähr so die Liga, in der wohl auch Deutschland spielt, in diesen digitalen Kontexten. Und was die Verwaltungsdienstleistung betrifft, das ist ganz spannend. Es gibt nämlich nach dem komplett gescheiterten Online-Zugangsgesetz jetzt ein OZG 2.0, also eine neue Variante des OZG. Und da hat man was ganz Schlaues gemacht. Man hat nämlich gar nicht mehr reingeschrieben, wie viele Leistungen digitalisiert werden sollen und schon gar nicht bis wann. Es ist nämlich absolut ein cooler Move zu sagen, ich setze keine Frist, dann kann ich sie auch nicht reißen. Das ist Politik. Und Sie sehen hier weitere Beispiele dieser Strategie. Ich will nicht auf die Details eingehen, ich will auf das Wesen solcher Strategien eingehen. Und neben dieser Digitalstrategie haben wir etwas, was aus meiner Sicht auch absolut richtig und wichtig ist, nämlich eine Datenstrategie. Und hier sehen Sie hier links abgebildet das Titelblatt der Datenstrategie der Bundesregierung von 2021, also der Vorgängerregierung, das wiederum geschrieben wurde in einem Referat, in dem meine liebe Schülerin und Interviewpartnerin nachher auch kräftig mitgewirkt hat, Anne Paschke, diese Datenstrategie zu schreiben. Und weil allerdings übrigens so tolle junge Leute da mitgeschrieben haben in dem Referat 621, ist das eine richtig klasse Strategie geworden. Das sage ich hier betont, ich habe es auch mehrfach publiziert, eine richtig gute Strategie mal, was man gar nicht so häufig hat, die sehr klug und umfassend ist und auch mit vielen Maßnahmen hinterlegt und auch durchaus mit Geld hinterlegt. Das Problem ist jetzt nur, als der Regierungswechsel dann war, gab es ja eine neue Konstellation und der Digitalbereich im Verkehrsministerium, jetzt ist es mit einer Partei besetzt, die früher nicht an der Regierung beteiligt war, der FDP mit Herrn Wissing. Was hat er gemacht 2022? Er hat sich eine neue Strategie ausgedacht. Wir brauchen eine neue Datenstrategie. Dummerweise sind aber nicht alle mitgezogen. Ist nämlich gar nicht so einfach, sowas zu koordinieren, so eine Strategie, sodass die große Ankündigung auf dem letztjährigen IT-Gipfel, wir präsentieren eine super Datenstrategie, eine neue Datenstrategie, die ist ziemlich in die Hose gegangen, die gab es nämlich nicht. Aber jetzt gibt es einen zweiten Anlauf, sehen Sie hier, 2023. Und das Problem ist nur, dass viele durchaus zweifeln, so sagt auch Lina Rusch vom Tagesspiegel hier, ob das überhaupt notwendig ist. Und das frage ich mich nämlich auch. Wir haben nämlich eine Datenstrategie. Und ist es eigentlich notwendig bei einem Regierungswechsel, dass dann eine neue Regierung die Strategien der alten Regierung in die Tonne tritt und sagt, wir sind eine neue Regierung, eine neue Strategie? Das Problem von Strategien ist nämlich, die brauchen ja einen gewissen Vorlauf. Strategien brauchen Zeit. Das ist ja eine Strategie, die man entwickeln muss. Das Dumme ist nur, die Strategie als solches nutzt ja gar nichts. Danach muss sie ja umgesetzt werden. Das heißt, Sie haben eine Strategie, eine Umsetzungsstrategie und dann haben Sie operativen Maßnahmen, die das Ganze umsetzen. Und irgendwann haben Sie den Erfolg. Wenn Sie aber bei jeder neuen Regierung mit einer neuen Strategie anfangen, wann kommen Sie ins Umsetzen und wann kommen Sie zu den Erfolgen, frage ich mich. Wäre es nicht vielleicht clever zu sagen, naja, so schlecht ist sie ja gar nicht von der Vorgängerregierung, muss man nicht so laut sagen, aber wir müssen ja nicht unbedingt eine neue Strategie machen. Deswegen mein nächstes Zwischenfazit, ein komplexes Vorhaben wie die digitale Transformation braucht eine Strategie, auch eine Datenstrategie, aber doch nicht zwei. Nun gut, jetzt sagen wir mal, wir haben den Willen und den Mut zur Veränderung, wir haben die Kompetenz, das Richtige auch verändern zu wollen, die Strategie, wir wissen, in welche Richtung wir gehen wollen, dann brauchen wir als nächstes Infrastruktur. Denn ich habe ja gesagt, das Thema so komplex betrifft uns alle in allen Lebensbereichen. Dazu brauchen wir natürlich auch das entsprechende Netzwerk, wir brauchen die entsprechende Hardware, Software, wir brauchen Funktionalitäten, das Ganze muss zusammenwirken. Das ist eben sozusagen die Grundlage von allem. Brauche ich an der Tech-Universität nicht näher ausführen, denn hier findet ja auch viel Infrastrukturforschung statt oder auch im Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter, wird das Ganze auch noch richtig gebaut. So weit, so gut. Jetzt haben wir natürlich genau bei der Infrastruktur, was das Thema Internet betrifft, hatten wir die Diskussion, jetzt beim Thema 5G beispielsweise auch, Glasfaserausbau. Wie weit soll denn das gehen? Und da hatte, ich glaube, das war damals Frau Kalitschek als Bundesministerin, die ist eine wunderbare Formulierung gewählt, doch nicht bis zur letzten Milchkanne. Wir brauchen nicht Internet bis zur letzten Milchkanne. Jetzt können Sie sich vorstellen, wer sich da aufgeregt hat. Nämlich all diejenigen, die smarte Landwirtschaft 4.0 machen. Und glauben Sie mir, in der Landwirtschaft, die sind unheimlich modern und die haben unglaublich tolle Dinge zu bieten. Die brauchen das Internet genauso wie der Online-Shop oder wie viele andere in allen möglichen Bereichen. Und das hat man inzwischen natürlich korrigiert. Natürlich geht es jetzt auch bis zur letzten Milchkanne. Wenn es denn überhaupt geht, in vielen Bereichen geht es ja gar nicht. Aber wenn, dann ist die Milchkanne nicht ausgespart. Das ist ja immerhin schon mal was. Das Problem ist nur, der Geburtsfehler liegt 40 Jahre zurück bei Helmut Kohl. Denn dieser Altkanzler hat damals diesen riesen strategischen Fehler gemacht und setzt auf das Kabelfernsehen, obwohl man hätte Glasfaser ausbauen können, denn alles war damals da und man hätte das anfangen können, da auch noch Geld da und da waren auch noch die Motivation, das auszubauen. Das ist einer der Fehler, der jetzt auch in der Wissenschaft immer wieder angekreidet wird, ein strategischer, politischer Fehler, hier nicht das zu erkennen, obwohl Kohl ja andere Dinge erkannt hat, will ich jetzt nicht meckern, aber das war sicherlich nicht sein Meisterstück. Aber apropos Meisterstück, es gibt ein schönes anderes Beispiel, hat auch mit Infrastruktur zu tun. Stefan Jänichen hat es ja schon gesagt, großes Gebiet bei mir ist das Gesundheitswesen, unser AOK-Beirat natürlich auch und damit auch die Telematik-Infrastruktur, also all das, wie die Arztpraxen verbunden sind, auch mit den Krankenkassen, mit den sonstigen Leistungserbringern und das Ganze muss ja irgendwie E-Rezept beispielsweise dann von der Praxis in die Apotheke kommen und so weiter über die Chipkarten, alles wunderbar. Und diese Arztpraxen, damit die in dieser Telematik-Infrastruktur richtig angebunden sind, haben sogenannte Konnektoren. Das sind so Kästen, in denen sozusagen, dass die ganzen Daten mehr oder weniger reingehen und wieder rausgehen und dabei eben richtig zugeordnet werden, Authentifizierung und so. Alles wunderbar. Das Problem ist nur, dass jetzt dann vor kurzem die Meldung rumging, leider müssen alle Konnektoren ausgetauscht werden, weil das nicht mehr up-to-date ist und das muss jetzt alles mal, ausgerollt werden. Geschätzte Gesamtkosten 400 Millionen Euro. Wer zahlt das? Wir alle, die Versichertengemeinschaft, die das ja letzten Endes über ihre Beiträge mitfinanziert. Blöde Geschichte, wenn da nicht der Chaos Computer Club wäre. Sie kennen alle diese großartige Organisation, die immer wieder hinschaut, wo andere wegschauen. Und die haben herausgefunden, dass man gar nicht so einen Hardwarewechsel braucht. Es reicht eigentlich ein Software-Update. Dann hat man alles wunderbar da. Und jetzt waren die auch noch so pfiffig und haben das noch selber schnell gebaut, weil die können das nämlich. Und sagt, okay, hier kostenlos, wir sparen 400 Millionen Euro. Wer hat sich denn da beschwert? Die Hersteller dieser Konnektoren. Denn die haben schon die Hände gerieben. Wow, 400 Millionen Euro Umsätze, alles ganz wunderbar. So ein Mist braucht man gar nicht, unsere Konnektoren. Kann man mit einem Software-Update machen. Da gab es ein Riesengeschrei. Nein, das geht doch gar nicht und so weiter. Jo, aber die Meldung rechts, die beruhigt dann doch enorm. Konnektoren-Update ist doch genehmigt im Gesundheitswesen. puh, wir haben Geld gespart. Krankenkassen sind eh klamm, aber das wäre ja wohl der Witz des Jahrhunderts gewesen, hier aus Prinzip zu sagen, wir tauschen die Konnektoren aus für viel Geld, wenn es dann auch anders geht. Deshalb meine nächste Zwischenthese, ohne digitale Infrastruktur und schnelles Internet geht gar nichts. Aber wichtig ist auch die Bewahrung der digitalen Souveränität, Stichwort Huawei. Natürlich ist das ein großes Thema, wenn chinesische Anbieter eben hier bestimmte Knotenpunkte besetzen, gewissermaßen auch mit ihrer Netzwerktechnik. Wir haben das erlebt jetzt auch in der Pandemie bereits, in den Lieferketten, aber auch jetzt im Krieg sowieso, wie eine solche Abhängigkeit uns schaden kann. Und das ist in der Tat im Bereich der Digitalisierung ein riesengroßes Problem, diese Abhängigkeit, auch USA natürlich, auch mit den großen Dienstleistern dort. Was ich hier aussparen muss, obwohl es ein wunderbares Thema ist, ist das ganze Thema IT-Sicherheit und IT-Sicherheit. Sicherheitsrecht, weil das die Zeit sprengen würde. Aber da will ich zu in das Stichwort nehmen. Natürlich brauchen Sie für diese Infrastruktur eine Cybersicherheitsarchitektur, die das Ganze natürlich auch technisch sicher macht. Kommen wir da stattdessen zum nächsten Punkt. Und naja, jetzt sind wir tatsächlich im fünften Punkt angelangt, mal bei meinem juristischen Kernthema. Aber das heißt spannenderweise nicht Regulierung, sondern Deregulierung und auch noch darüber ermöglichende Deregulierung. Also das, was mein TUM Center for Digital Public Services so gerne auch mit beforscht. Und da gibt es ein Zitat, das Sie vielleicht auch schon gelesen haben von Thorsten Dirks, CEO von Telefonica, der mal gesagt hat, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Entschuldigen Sie die Wortwahl, das war ein Zitat. Und er hat recht. Er hat absolut recht. Denn das ist das, was in Deutschland auch viele Jahre schiefgelaufen sind, dass man einfach drauf los digitalisiert hat, egal wie der Prozess lief. Ich habe es selber mal gehabt. Ich habe vor 20 Jahren ein Projekt mitmachen dürfen, um eine Online-Ummeldung, so meldebehördenmäßig, eben hier zu organisieren. Und dann wurden die damaligen Meldeformulare, die wurden dann digitalisiert, das, was auf Blatt Papier hatte, digitalisiert. Und dann hat man gesagt, wir haben einen tollen Prozess gemacht. Und da ging es eben darum, dass diese Fragen abgearbeitet wurden. Man hatte dann so Fenster, wo man irgendwelche Eingaben gemacht hat, dann kam das nächste Fenster, super Prozess, wunderbar digital. Und das vorletzte Fenster hieß dann eben, wie lange dauert denn jetzt Ihr Umzug, also wie lange sind Sie am neuen Ort? Mehr oder weniger als 3 Monate. Ja? Und wenn man dann angeklickt hat, weniger als 3 Monate, kam das nächste Fenster, Prozess beendet, das ist nicht meldepflichtig. Super, gell? Und dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, Sie Herren, Damen, Informatiker, das waren nur Herren, die Damen hätten es anders hingekriegt. Die Herren haben dann gesagt, ja, aber wir haben das Formular doch abgearbeitet. Und ganz zum Schluss war ja dieses Feld, das haben wir dann umgesetzt, dieses Feld. Okay, mit ein bisschen logischem Denken hätte man sagen können, wir machen das ganz disruptiv an den Anfang, diese Frage. Könnte man sich ja manches ersparen. Aber so sehen manchmal unsere Online-Prozesse aus, in einer etwas umgekehrten Reihenfolge. Und es ist wirklich so passiert in diesem Projekt. Und deswegen hat natürlich Thorsten Dirks recht. Wir müssen erst einmal die Prozesse als solches optimieren. Wir müssen auch durch Deregulierung Formerfordernisse streichen und Dinge einfacher machen und dann erst digitalisieren, weil dann das digitale Tool viel einfacher ist und nicht mehr so komplex, wie es vorher war, weil das Recht einfach unsinnig aufwendig und komplex war. Und das ist eben eines der Projekte meiner Forschungsstelle CDPS, wo wir ein Normenscreening gemacht haben für das Bayerische Digitalministerium, das gesamte Bayerische Landesrecht gescreent, was man alles abschaffen könnte, was man alles ändern und anpassen könnte, einfacher machen könnte. Eine Riesenliste, 400 Seiten groß, draus geworden. Und die Digitalministerin hat auch versprochen, dass sie das dann umsetzt in einem großen Paket. Ist allerdings jetzt Landtagswahl in Bayern und nun gut. Dann halt in der nächsten Legislaturperiode. Aber das Ganze wird demnächst veröffentlicht, als Studie auch. Können Sie sich dann gerne angucken. Ich finde, das muss auch so sein. Im Saarland beispielsweise wurde tatsächlich noch in der letzten Legislaturperiode, also vor dem letzten Regierungswechsel, auch ein solches Entlassungsgesetz gemacht. Über 1000 Vorschriften sind gestrichen worden und geändert worden im Saarland, die man erkannt hat als eigentlich unsinnig im digitalen Zeitalter. So muss das funktionieren. Auch eine Art digital Tauglichkeitscheck von Gesetzen. Man hat sich schauen, brauchen wir die überhaupt? Und brauchen wir die in dieser Art und Weise? Da lässt sich so viel verbessern. Und deswegen halte ich fest, Deutschland ist komplett überreguliert. Nur eines fehlt. eine Regulierung der vertretbaren Risiken und der entsprechenden Fehlerkultur. Denn was wir regeln müssen, ist natürlich, dass wir sagen, bestimmte Fehler und Risiken wollen wir zulassen. Das lassen wir uns im Softwarebereich sowieso zu. Wenn Sie aber überlegen, es gibt ja so Mängelgewährleistung bei Produkten. Haben Sie mal überlegt, wenn Sie so ein Microsoft-Produkt oder, ich will keine Namen nennen, aber nennen wir Microsoft, dann so ein Office-Produkt haben und Sie kriegen schon wieder so ein Patch, schon wieder so ein Update und so weiter, weil da irgendwas geflickt wurde, weil da irgendein Bug war und so weiter. Könnten Sie nicht in all diesen Fällen das Ding zurückgeben als mangelhaft, wie Sie ja auch kaputte Schuhe oder Ähnliches zurückgeben können? Nein, es wird nämlich geschuldet, ein Produkt mittlerer Art und Güte. Das heißt also, da sind Fehler quasi mitprogrammiert. Und Informatiker haben immer wieder gesagt, es gibt eh keine perfekte Software. Das ist immer irgendwo bei den Millionen Codes sein, irgendwas falsch. Und da muss man das einfach hinnehmen. Und wenn dem so ist, warum nehmen wir nicht institutionell und konstruktiv Dinge hin und sagen, bestimmte Risiken passieren, aber die nehmen wir in Kauf und wir regeln auch genau, was dann passiert, dass der Einzelne nicht haftet oder so, beruhigt sein kann. Denn wenn Sie immer wieder das Damoklesschwert der Haftung haben und der Sorge, dass hier schlimme Dinge passieren, dann sagt der typische Beamte, dann lieber nichts tun, dann mache ich auch keinen Fehler. Und das ist in der Digitalisierung, in der Transformation fatal, wenn Sie nichts tun. Ich komme ja noch zum Untermaß aller Dinge. Und unser deutsches Recht ist halt wirklich kaum digitalisierbar in dem aktuellen Zustand. Aber der lässt sich ja ändern. Ja, und wo wir schon bei dem Thema sind, haben wir gerade den schönen Bereich des Rechts gehabt, dieses schrecklichen, komplexen Rechts. Jetzt kommen wir zur schrecklichen Software. Denn meine nächste Forderung und Gelingensbedingung heißt nutzerfreundliche Software. Und in der Tat sind die Merkmale einer hochwertigen Software relativ leicht beschrieben. Sie sollte natürlich kompatibel sein, interoperabel sein in solchen Systemen. Wobei ich bin schon froh, wenn sie mal funktioniert. Das wäre ja auch mal eine gute Voraussetzung für Software, wenn sie funktioniert. Und glauben Sie nicht, dass auch im digitalen Kontext das automatisch der Fall sei. Schönes Beispiel steht hier rechts. Wahrscheinlich sind heute keine Anwälte, Anwältinnen hier im Raum, kann ich mir nicht vorstellen, oder doch? Doch, also, okay. Ja, gut, okay. Dann kennen Sie vielleicht das besondere Anwaltspostfach. Das ist jetzt das Gesicht dazu. Das ist das passende Gesicht zur Folie. Ganz genau, denn das war jetzt wunderbar. Das besondere Anwaltspostfach wäre eine ganz leichte Anforderung zu sagen, naja, man kommuniziert mit dem Gericht und anderen wichtigen Instanzen auf vertrauenswürdigen Basis. Ist ja nicht so furchtbar schwer, das machen Banken und andere schon lange beim Online-Banking und so weiter. Und warum nicht dann die Anwaltspraxen? Aber nein, wir haben ein besonderes Anwaltspostfach, von dem dieser Kollege Matthias Berg aus Berlin resümiert hat, das BEA ist broken by design. Ja, das ist Mist, kompletter Mist. Er führt dann viele Dinge auf, die ich hier nicht alle wiedergeben kann. Eins fand ich aber sehr schön. Man hätte vielleicht jemanden fragen sollen, der was davon versteht. Denn verantwortlich dafür war wer? Die Bundesrechtsanwaltskammer, die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und da hat man mal jetzt nichts den Verdacht gehabt, dass das jetzt die höchste Kompetenz ist in dem Bereich, was jetzt das Design solcher Dinge betrifft. Und Näheres können Sie da in diesem Artikel dann gerne mal nachlesen. Aber das ist wirklich so ein schönes Worst-Case-Beispiel von einer nicht guten Software. Aber Rettung naht. Und natürlich aus dem Freistaat Bayern. Denn im Freistaat Bayern gibt es seit letztem Jahr ein Digitalgesetz, das erste Digitalgesetz Deutschlands überhaupt. Mein Lehrstuhl, mein Institut durfte mitwirken an der Gestaltung dieses Gesetzes. Wir haben da so eine Forschungskooperation mit Judith Gerlach. Und da haben wir eine Sache auch miteinander beschlossen und der Landtag hat mitgespielt. Artikel 10, digitale Selbstbestimmung. Ich zitiere, der Freistaat Bayern fördert die digitale Selbstbestimmung und stellt hierzu nutzerfreundliche und barrierefreie digitale Dienste bereit. Die Nutzer sollen in die Entwicklung neuer digitaler Angebote des Freistaats Bayern einbezogen werden. Ein Traum. Das ist meine Lieblingsvorschrift im gesamten deutschen Recht. Warum? Weil die wirklich so genial ist zu sagen, da regelt der Gesetzgeber mal was jeder uns sowieso von uns sich gewünscht hätte. Nutzerfreundlichkeit, dass etwas so gestaltet ist, dass ich es auch anwenden kann, dass ich es verstehe. Vorhin haben wir das Beispiel Grundsteuer gehabt. Wir haben so viele andere Beispiele, wo es gerade nicht der Fall ist. Und das Allerbeste ist, das ist ein Rechtsanspruch. Das ist nicht funktioniert, sollte, könnte oder Ähnliches, sondern es ist so. So steht es im Gesetz drin. Also ich nehme den Gesetzgeber da tatsächlich beim Wort. Und was ich besonders schön finde, ist, dass dann auch die Nutzenden selber mit einbezogen werden. Das heißt, dass man eben nicht von oben herab irgendwas designt, sondern sagt, okay, was sind denn die Wünsche? Was kann man denn, wie soll man es denn gestalten, den Prozess, dass er auch wirklich funktioniert? Deshalb dazu mein Zwischenfazit. Gute Software ist das Herzstück jedes digitalen Prozesses. Meine Hoffnung ist natürlich, dass nutzerunfreundliche Software mal vor Gericht gebracht wird. Und dass die Gerichte dann in der höchsten Instanz entscheiden, was eigentlich Nutzerfreundlichkeit bedeutet. Das soll am besten mal das Bundesverfassungsgericht festlegen oder der Europäische Gerichtshof. Und da müssen sich alle dran halten. Denn ich halte das für, deshalb schon für notwendig, weil der Frust bei unfreundlicher Software, der kann ja gar nicht größer sein. Und der hindert uns natürlich, das gut zu finden. Wie war es denn am Anfang? Der Wille und der Mut zur Veränderung, der sinkt aber sehr schnell, wenn ich so einen Mist habe, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Deswegen ist das meines Erachtens eine der wichtigsten Anforderungen. Daneben natürlich auch noch die fairen Wettbewerbsbedingungen für die IT-Hersteller, Startups, ganz am Rande gesagt. Kommen wir schon in die untere Zeile. Konstruktiver Datenschutz. Ja, jetzt sind wir natürlich bei dem Juristenthema überhaupt angekommen. Und jetzt wäre natürlich sofort die Frage, wie viel Zeit haben Sie denn? Haben Sie heute Abend schon was vor? Also ich könnte jetzt stundenlang über das Thema sprechen, weil es natürlich eines meiner Herzensthemen ist. Aber ich weiß, wir haben einen strengen Zeitplan, deswegen werde ich jemand anders sprechen lassen, nämlich eine Kollegin von der TU München, eine zauberhafte Kollegin, meine liebe Kollegin Alena Büchs. Sie kennen sie aus dem Fernsehen wahrscheinlich, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die immer wieder sich zu Wort meldet in wichtigen ethischen Fragen auch. Und die hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung Ende letzten Jahres gesagt, besserer Datenschutz ist eine moralische Pflicht. Dann kamen die Datenschützer und haben gesagt, Sie können ja aus dem Handelsblatt das mitlesen, uninformiert sei Alena Büchs und schwer erträglich. Ja, man warnt sozusagen hier vor dieser Frau, die als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hier schwer erträgliche Thesen von sich geben würde. Ganz ehrlich, schwer erträglich ist das, was die Datenschützer in dem Augenblick sagen. Es ist sowieso despektierlich dieser Frau gegenüber, die sehr ausgewogen und sehr vernünftig gesprochen hat. Aber worüber hat sie denn gesprochen? Das kann ich Ihnen wiederum zeigen an einem schönen Beispiel des AOK-Beirats, Stefan. Das musste jetzt kommen, eines unserer Positionspapiere, die wir zusammen geschrieben haben. Das war 2022. Man sieht hier so schön Beiratsmitglieder, Marina Weißband in der Mitte. Man sieht hier Stefan Jähnichen auch. Anne Paschke nicht drauf, weil die erst kurz danach in den Beirat eingezogen ist. Aber wir haben uns mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir Daten nicht nutzen? Wenn wir Datennutzung quasi untersagen wegen Datenschutz und das besonders in der Pandemie und das besonders eben vor dem großen Gut des Schutzes von Leben und Gesundheit. Wir haben ja ohne Daten keine Tatsachenbasis für irgendwelche Diagnosen, Therapien, für die Gesundheitsforschung. Das ist aber so dringend notwendig. Denken Sie an Post-Covid, Long-Covid, all diese Dinge. Die brauchen Forschung, die brauchen Erkenntnisse. Wo kommen die Erkenntnisse denn her? Von Gesundheitsdaten selbstverständlich. Und dann kollabiert am Ende unser Gesundheitssystem, wenn wir nicht die passenden Daten haben, um beispielsweise die Infektionsrisiken zu bestimmen, um beispielsweise die Intensivbetten überhaupt mal bestimmen zu können. Dieses Intensivbettenregister, das war nicht am Anfang der Pandemie da. Das kam erst danach, ja, und hätte schon längst da sein können. Und da kommt das erste Mal unser schönes Wort Untermaßverbot. Ja, weil der Staat einfach zu wenig tut in diesem Kontext, wenn er hier Datennutzung untersagt wegen Datenschutz. Es gab so einen schönen Hashtag, Tod durch Datenschutz, mal auf einem Medizinerkongress. Das fand ich auch sehr schön und gar nicht mal so ganz falsch gedacht. Und deswegen sage ich, und das sage ich als jemand, der Datenschutzrecht als solches schon seit Jahrzehnten auch forscht, dass Datenschutz natürlich ein wichtiges Grundrecht ist, aber natürlich immer im Kontext mit weiteren Grundrechten gesehen werden muss und dass hier der Schutz von Leben und Gesundheit natürlich ein ganz hohes Gut ist. Und deswegen die passende These, die Datenschutzgrundverordnung ist nicht schuld an der fehlenden Digitalisierung. Aber die zuweilen einseitige Auslegung durch manche Datenschutzbehörden. Datenschutz ist kein Supergrundrecht, sondern muss mit anderen Grundrechten abgewogen werden. Mit dem Grundrecht auf Bildung in der Pandemie, dass man dann Videokonferenzsysteme einsetzen darf. Sogar von den bösen amerikanischen Anbietern. Die funktionieren wenigstens. Teams oder Zoom oder so. Haben sie mal so ein deutsches System probiert. Big Blue Button und so weiter. Die Performance grottenschlecht. Hoffentlich niemand da, der das hier vertreibt. Aber wirklich, ich sag's Ihnen, man muss dann einfach mal abwägen, wie ist das Risiko, dass irgendwelche Schulnoten aus der Grundschule bei der NSA landen, der Geheimdienst liest ja da mit, im Verhältnis zu dem, wie guten Unterricht ich machen kann, wenn ich eine ordentlich performte, auch amerikanische Software nutze, in der Pandemie, wo ich sowieso wenig Möglichkeiten habe. Wie weicht man dann aus, wenn die Datenschützer kommen? Man macht eine WhatsApp-Gruppe. Hurra! Ja, es sind Eltern auch hier, ich merke schon, es ist genau das ja passiert. Ja, und jetzt kommt ein weiteres Thema, nämlich die von mir sogenannten Vorbildprojekte. Ich nenne sie so und nicht Leuchtturmprojekte, wie es die Ampelkoalition macht. Da leuchtet eh alles. Ich gehe ein paar Etagen tiefer und ich denke, das muss man auch machen, wir müssen ein bisschen Demut zeigen. Denn das, was wir bislang so als Leuchtturmprojekte hatten, das ist, sagen wir mal, ja, ich hatte Performance schon angesprochen, nicht Oscar-Preis verdächtig. Zum Beispiel elektronische Gesundheitskarte. Hier ein Bericht aus dem Jahr 2018, wo es heißt, seit 2003, also 15 Jahren, will die Bundesregierung die elektronische Gesundheitskarte einführen. Das Vorhaben scheint nun zu enden wie der Berliner Flughafen. Das war 2018. Jetzt gebe ich natürlich zu, es steht ja mittlerweile, es sollen schon Flugzeuge gesichtet worden sein, die dort starten und landen. Aber 2018, nach 15 Jahren immer noch nichts zu sehen mit elektronischer Gesundheitskarte. Jetzt haben wir die elektronische Patientenakte, die aber auch durchaus sehr umstritten ist, leider umstritten ist. Haben Sie vorhin von Elena gehört, der elektronische Entgeltnachweis? Auch ein Megaprojekt, das 2011 eingestampft wurde, nachdem man 10 Jahre lang viel Geld reingepumpt hat. Das meine ich gerade nicht mit Vorbildprojekten. Nein. Ich meine kleine, feine Projekte, die wirklich einen Mut machen und sagen, das funktioniert tatsächlich und das können wir nachahmen. Und dazu eben auch passend meine These, das Scheitern vieler IT-Projekte zerstört das Vertrauen in die Digitalisierung. Wir brauchen kleine, feine Projekte, die, weil sie eben funktionieren und Nutzen stiften, zur Nachahmung anregen. Weniger ist mehr. Und das ist wirklich in Stammbuch geschrieben, all derjenigen, die meinen, IT-Projekte müssen immer super cool sein, riesig groß sein, skalierbar sein und so weiter. Wir kommen irgendwann zur Skalierung, das ist schon klar, müssen wir ja sogar auch. Aber wenn wir von vornherein so groß denken, sehen wir ja, was die letzten 20, 25 Jahre daraus geworden ist. Es gibt kein mir bekanntes IT-Großprojekt, das wirklich gelungen gewesen wäre. Ja, dazu gehört auch das Thema Zentralisierung und Standardisierung. Denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen größer denken, wir sind jetzt mal raus aus diesen kleinen Projekten, wir haben jetzt schon eine ganze Reihe an Gelingensbedingungen erfüllt, wir sind noch nicht am Ende, aber wir wollen jetzt mal dafür sorgen, dass das Ganze natürlich auch ein bisschen schicker, ein bisschen smarter ist und wir davon auch wirklich auch im Alltag richtig profitieren. Und da haben wir natürlich das Problem bei der Zentralisierung, dass sie natürlich nur dann funktioniert, wenn ich einen Authentifizierungsmechanismus habe, der sicherstellt, dass die Person eindeutig ist, also genau die Person, mit der jetzt irgendwelche Register verknüpft werden. Dazu brauche ich ein Kennzeichen, ein eindeutiges Kennzeichen. Das haben wir aber alle. Das ist die Steuer-ID. Kriegt jeder mit seiner Geburt. Das ist das staatliche Geschenk. Andere Staaten schenken Geld. Deutschland hat die Steuer-ID geschenkt, mit der Geburt schon der Kinder. Und damit wird das verknüpft. Problem ist nur, als das dann im Registermodernisierungsgesetz geregelt wurde, haben sofort Leute geschrien, das geht ja gar nicht, Datenschutz. Da werden wir alle überwacht. Wir sind ja gläserne Bürger. Ja, kann man so sehen. Liegt beim Bundesverfassungsgericht momentan und ich gebe heute eine Prognose ab. Ich lasse mich auch daran festhalten, gute Flasche Wein oder so, kommen wir ins Gespräch. Ich sage Ihnen, das Bundesverfassungsgericht wird diese Steuer-ID nicht für verfassungswidrig erklären. Die wird sie halten. Sie wird aber sagen, es muss natürlich mit Verfahrensvorkehrungen unterfüttert sein. Das heißt, man braucht irgendwelche Sicherungsmaßnahmen, dass das nicht missbraucht werden kann. Damit bin ich total fein. Natürlich kann man das so entsprechend gestalten. Aber dem Grunde nach, wo andere sagen, es geht gar nicht, wird Karlsruhe das ganze Ding halten. Und das Schöne ist, dass die Ampelkoalition, in dieser Ampel haben wir auch die Farbe Gelb. Ja, das sind die Kläger in Karlsruhe. Die haben jetzt vor wenigen Tagen entschieden, sie wollen die Steuer-ID als Personenkennziffer nutzen. Weg ist frei. Was ich persönlich gut finde und richtig finde, man hat vielleicht auch schon aus Karlsruhe so von Weitem gehört, scheint wohl gebilligt zu werden. Ich kann dir aber auch sagen, was passiert, wenn man dezentral arbeitet. Ein Beispiel aus Berlin, aus dem besagten Buch von Valentina Kerst. Allein im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf haben bei der Erfassung von Corona-Infizierten alle Mitarbeiter an einer Datei gearbeitet. Folge, das Dokument war gesperrt, da es von einer anderen Person bearbeitet wurde. Das war jetzt in der Pandemie, ich würde sagen, das lag nicht 100 Jahre zurück. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, in einem Online-Shop bekämen Sie die Meldung, Ihre Bestellung kann noch nicht aufgenommen werden, weil noch andere Personen vor Ihnen an der Kasse stehen. Wenn Sie sagen, was soll denn das? Kann das System nicht mehrere Leute gleichzeitig zulassen? Und deswegen Deutschland, das ist so ein schöner FAZ-Artikel gewesen, ihr arbeitet immer noch mit Aktenordnern, Stempelkissen und Wartenummern. Ja, das ist ungefähr das Niveau und da müssen wir natürlich weg. Und das geht auch nur mit einem Stück weit Zentralisierung und Automatisierung. Und wie schön das ist, kann ich an einem Best Practice zeigen. Ich hatte gestern eine Kollegin aus Estland zu Gast von der dortigen Universität. Die hat mir das bestätigt nochmal. Sie ist selber auch Mutter und kennt die Verfahren dort. Es stimmt. Wenn in Estland ein Kind zur Welt kommt, dann haben die Eltern nur eine einzige Aufgabe, also förmliche Aufgabe, staatliche Aufgabe, dem Kind einen Namen zu geben. Das ist auch gut so, die Eltern geben den Namen des Kindes. Und das war's. Der wird dann entsprechend über einen Kanal an den Staat geschickt. Die restliche Zeit kümmern die Eltern sich um das, was sie möchten, ums Kind. Und spielen mit ihm und versorgen es und so weiter. Denn alles andere läuft automatisiert. Es werden alle Riester-Einträge automatisiert gemacht. Das wird das Kindergeld automatisiert ausgezahlt. Elterngeld, was auch immer. Gut, in Deutschland wird es jetzt dann vielleicht nicht mehr so viel Elterngeld geben. Aber das wird alles automatisiert gemacht, an den Arbeitgeber entsprechend Meldungen gemacht und so weiter. Warum? Weil in Estland alles vernetzt ist. Und weil jeder Mensch so weit eindeutig zugeordnet ist, dass das System genau weiß. Da ist ein Kind auf die Welt gekommen, ich habe Kraft Gesetzes, den Anspruch, den Anspruch, den Anspruch, den Anspruch. Wie ist das in Deutschland? Sie müssen für alles 1000 Formulare ausfüllen, immer wieder die gleichen Daten eingeben und dem Staat Daten geben, siehe Grundsteuer, die er sowieso schon hat, müssen sie trotzdem nochmal geben. So läuft das in Deutschland. Und das ist Estland. Ist das nicht ein Traum? Sie haben Zeit für ihre Kinder und müssen nicht mit Formkram sich herumschlagen. Und das Ganze hat mittlerweile auch in Deutschland durchaus schon insofern Einzug gehalten in der Theorie. Sie sehen hier eine Studie von der Hertie School, proaktive Verwaltungsleistungen nennen die das, die Zukunft der digitalen öffentlichen Verwaltung, nämlich die antragslose Zahlung. Wir reden jetzt nicht über Digitalisierung des Antrags. Wir brauchen gar keinen Antrag mehr. Wozu denn auch? Steht doch eh schon gerade gesetzesfest. Solange der Staat weiß, wer sie sind und was passiert ist. Und das sollte man ihm, zumindest bei der Geburt eines Kindes, durchaus zugeben und nicht sagen, nein, ich sage nicht, dass ich ein Kind habe. Datenschutz. Wir halten fest. Digitale Transformation zum digitalen Staat setzt Zentralisierung und Automatisierung voraus. Nur so gibt es dann echte Effizienzgewinne. Und dass man das Ganze absichert durch Privacy-by-Design-Ansätze, natürlich selbstverständlich. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Jetzt sehen Sie ganz viele Eurozeichen, ja? Denn das Thema musste natürlich kommen. Selbstverständlich kostet das alles Geld. Digitale Transformation braucht viel Geld. Gar keine Frage, das ist sehr komplex, das ist sehr aufwendig. Und deswegen hat auch die Ampelkoalition in den aktuellen Haushaltsverhandlungen den Digitalhaushalt gekürzt. Oder? Ja, doch, tatsächlich. Es ist gekürzt worden. Nicht mehr Geld ausgegeben, weniger Geld dafür ausgeben. Man fragt sich, why? Warum macht eine Regierung das, wo doch unsere Zukunft genau darin liegt, nämlich zu digitalisieren? Dabei kann man doch durch Digitalisierung Geld sparen. Man kann sogar sehr viel Geld sparen. Das hat der Vorsitzende von der AKDB in Bayern, Rudolf Schleyer, kürzlich in der FAZ sehr schön damit ausgedrückt. Er hat nämlich mal ausgerechnet, dass für den öffentlichen Dienst, also Beamte, Bedienstete, öffentlichen Dienst, die Verwaltung, die das alles abbildet, jeden Tag 1,4 Milliarden Euro ausgegeben werden. Für jeden Tag für dieses Personal. Dann fragen wir uns natürlich, ist das in 5 oder 10 Jahren immer noch so? Sie kennen den demografischen Wandel, Sie kennen die ganze Entwicklung. Brauchen wir nicht eine ganz andere Debatte? Müssen wir uns überlegen, wie sieht denn die öffentliche Verwaltung der Zukunft aus? Wenn wir im Grunde genommen weniger Menschen haben, auch weniger Fachkräfte haben und wir im Grunde genommen sowieso mittlerweile längst ChatGPT und all die Nachfolger haben, die natürlich Texterfassung und so weiter automatisiert machen, ist es dann doch sinnvoll, immer wieder Leute einzustellen dort. Ich gehe nicht darum, keine Sorge, Leute zu entlassen. Jeder bis zur Rente, kein Thema. Aber es werden sehr viele in Rente gehen. Und werden die nachbesetzt für Stellen, die man gar nicht mehr braucht. Muss man mal einfach sich ehrlich machen dabei. Und deswegen muss man sich überlegen, welche Personalausgaben habe ich wirklich in 5 oder 10 Jahren und wie verteile ich das neu? Wir reden dann von einer smarten Mensch-Maschine-Interaktion. Die Menschen werden nicht abgeschafft, um Gottes Willen. Natürlich nicht. Aber die Menschen, die Maschinen werden bei uns sein. Und man muss beides zusammendenken und dann neue Prozesse gestalten. Die können für alle Beteiligten viel besser sein und im Endeffekt sparen wir auch noch viel Geld dabei. Es funktioniert. Ja, Digitalisierung ist teuer. Aber fragen wir uns doch, ob es nicht noch teurer ist, nicht zu digitalisieren. Hätten wir in der Pandemie bereits den Digitalisierungsstand, den ich mir erhoffe, hätten wir den volkswirtschaftlichen Schaden, der in der dreistelligen Milliardenhöhe ja berechnet wurde, hätten wir ein paar Stellen weniger in dieser Ziffer, weil wir dann vieles hätten abfedern können. Das ist auch mal ein Problem. Zweitletzter Punkt, qualifiziertes Personal. Es gibt natürlich die probate Diskussion, Sie sehen hier die Schlagzeile, Fachkräftemangel bremst Digitalisierung in Deutschland aus. Ja klar, wenn die TU Berlin nicht ständig Leute produziert, neue Absolventen in der Richtung, haben wir einen Fachkräftemangel. Problem, sie produzieren ja, aber die Leute gehen nicht in die Verwaltung. Nicht zu diesen Bedingungen, das kann man auch verstehen, die verdienen ja viel mehr Geld in der freien Wirtschaft. Und deswegen gilt eigentlich das, was Sie auf der rechten Seite sehen, was der IFO-Chef aus meiner Sicht sehr klug gesagt hat, nämlich Digitalisierung wegen des Fachkräftemangels. Gerade weil wir diesen Fachkräftemangel haben, müssen wir Digitalisierung so gestalten, dass wir nicht so viele Fachkräfte brauchen, weil wir sie eh nicht haben. Und weil die Maschinen das auch von selber können, wenn diejenigen, die wir noch haben, immerhin, die würde ich auch viel besser bezahlen wollen, wenn die dann Systeme bauen, in denen das alles viel runder läuft. So, apropos läuft. Zu dieser ganzen Fachkräftesituation zählt aus meiner Sicht auch das Thema Diversität. Einfach, weil es dringend notwendig ist. Und hier sehen wir ein schönes Beispiel von LinkedIn, ein Posting, was jetzt letzte Woche viral ging. Transformation benötigt Geschwindigkeit, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und die Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung waren heute Thema beim parlamentarischen Lunch mit Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann. Schauen Sie sich das Bild an. Was fällt Ihnen da auf? Ja, das ist ein super Foto. Das ist so damals wie Innenminister Seehofer, als er seine gesamten Staatssekretäre da bei sich hatte. Und er dachte ja, ist doch alles in Ordnung, oder? Nein, da fehlt die Repräsentanten von mehr als der Hälfte unserer Bevölkerung, die Frauen. Ja, die fehlen dort. Weil nämlich man da gar nicht sensibilisiert ist für dieses Thema. Und ich selber habe in meinem Lehrstuhl immer wieder diverse Teams, immer gemischte Teams gehabt und habe damit tolle Leistungen auch erhalten, weil ich der Meinung bin, ich zähle voll darauf, dass gemischte Teams, diverse Teams den besten Erfolg versprechen. Das sind Männer und Frauen, das sind aber auch Informatiker, Juristen, Juristinnen und Expertise in Ethik und so weiter. Also alles so, wie es die Wirklichkeit auch richtig abbildet. Und da muss ich ein weiteres Lob nach Bayern geben. Judith Gerlach, unsere Digitalministerin, hat ein wunderbares Programm bei FIT aufgesetzt, vor Jahren schon Bayerns Frauen in Digitalberufen, was sozusagen genau diese Geschichte fördert und das Bewusstsein schafft, eben auch für die großartige Kraft unserer Frauen, gerade in diesen digitalen Fragen. Wir halten fest, digitale Transformation braucht so lange Fachkräfte, bis diese durch digitale Anwendungen ersetzt werden. Einstweilen brauchen wir eine radikale Besoldungsreform im öffentlichen Dienst. Die Leute dürfen nicht nach E8 oder 9 oder was weiß ich bezahlt werden. Irre, das funktioniert nicht. Und wir brauchen natürlich auch mehr Diversität. Ja, bleibt ein letzter Punkt noch. Die Qualitätssicherung. Denn wir haben natürlich hier eine Goldgräberstimmung. Wir haben natürlich eine Situation, wo unglaublich viel sich tut, wo jeder sagt, Mensch, da kann ich da verdienen, kann da verdienen. War das ja auch mit den Masken so bei der Pandemie. Das sind halt die Dinge, die dann auch passieren. Selbstverständlich. Aber bei all dieser Goldgräberstimmung müssen wir immer darauf achten, dass die Qualität stimmt, dass das, was wir wirklich haben wollen, mit all dem Mut, den wir haben, mit der Digitalkompetenz, die wir haben, mit all diesen Gelingensbedingungen, am Ende was rauskommt, was auch wirklich der Qualität entspricht, die uns auch wirklich weiterhilft. Und dieses Qualitätsmanagement ist einfach eine zentrale Anforderung, nicht zuletzt als Gebot der Stunde in Zeiten von ChatGPT. Und jetzt ist das Wort ja doch gefallen. Denn jeder hat gesagt, wie kann jemand heutzutage einen Vortrag so lange halten und erwähnt kein einziges Mal ChatGPT? Ja? Liegt daran, dass es auch noch andere Begriffe gibt. Aber hier stimmt es natürlich auch. Denn ChatGPT haben wir im Beirat ja diskutiert, ist ein wunderbarer digitaler Assistent, muss man glaube ich nicht gendern, der aber im Grunde genommen auch nur Assistent ist und zuarbeitet und überprüft werden muss. Denn es sind ja viele Fehler, Halluzinationen, die man ausradieren muss. Also ich muss schlauer als das System sein. Aber wenn, dann hilft es mir natürlich ganz toll bei meiner täglichen Arbeit. Ja, lassen Sie mich zusammenfassen. Und ich möchte zunächst mal den Blick wenden auf die rechte Seite, auf zwei Zitate aus diesem wunderbaren Buch von Valentina Kerst. Einmal deswegen müssen wir die aktuellen partiellen Diskussionen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, am Beispiel von ChatGPT oder Augmented Reality wie Metaverse, nutzen, um ein breites politisches und gesellschaftliches Bewusstsein entstehen zu lassen über die Frage, wie wir die Digitalisierung nutzen wollen. Und das müssen wir begreifen. Wir brauchen mehr Beschäftigung mit der Digitalisierung. Mehr Menschen müssen davon überzeugt sein, dass digitale Verfahren Vorteile bringen. Und diese Verfahren müssen auch wirklich Vorteile bringen. Hierzu müssen wir bereit sein, politische Strukturen zu verändern und die Entscheidungswege für den flächendeckenden Einsatz der Digitalisierung zu verändern. Und das unterschreibe ich alles, was Valentina Kerst und Feder Ruhose in ihrem Buch geschrieben haben. Und darauf aufbauend meine drei Schlussthesen. Wir haben jetzt insgesamt 12 Gelegenheitsbedingungen gehabt. Das ist schon ganz schön viel. Ich reduziere das mal auf 3. Auf 3 Punkte, die mir wirklich wichtig sind. Erstens, eine empathisch moderierte Ermöglichungsdebatte in breiten Teilen der Gesellschaft. Die haben wir nämlich noch nicht. Weder diese Debatte noch die breiten Teile und schon gar nicht empathisch. Denn was wir da haben in den Talkshows und so weiter, das ist schrecklich. Ja, das ist nicht von Empathie getrieben, wie Leute dann aufeinander rumhacken. Wir alle haben diese digitale Transformation als größte Aufgabe der Menschheitsgeschichte. Und das kann nur mit Empathie hier diskutiert werden. Und die Wissenschaft, wir sind hier an der TU Berlin, hat die verantwortungsvolle Aufgabe, zum Verständnis und zur Versachlichung der Debatte beizutragen. Wir müssen Wissensportale schaffen, Faktenchecks machen, wir müssen Alternativen analysieren und immer wieder in der Debatte sagen, so ist es und so ist es nicht, das könnte es vielleicht sein. Und wir müssen das mit moderieren gewissermaßen. Wir haben das Privileg, einen der schönsten Berufe der Welt zu haben, und das müssen wir an die Gesellschaft zurückgeben, mit genau diesem Beitrag, dieser Verantwortung, die Wissenschaft in diesem Kontext zu tragen hat. Und schließlich die Ermutigung durch auch rechtlich regulierte neue Fehlerkultur. Denn das Ganze geht nicht ohne Fehler. Aber wir können mit vielen Fehlern auch leben, wenn wir insgesamt das Ganze auch als solches adressieren und dazu ermutigen. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch einen ganz kleinen Rückblick bringen und dann leiten wir schon über zum Gespräch. Der Rückblick sind etwas über 20 Jahre jetzt, 21 Jahre genau. Da gab es eine Veranstaltung der Vereinigung der höheren Beamten Bayerns, so heißt es, VHBB. Und dort durfte ich bereits sprechen, 2002, mit dem Fachvortrag der interaktive Dienstleistungsstaat, Chancen und Risiken von E-Government am Beispiel des virtuellen Marktplatzes Bayern. Und das Ganze ist dann auch publiziert worden, und ich zitiere mal den letzten Absatz aus meinem damaligen Vortrag, wie gesagt 2002. E-Government, ein Modebegriff, als Begriff vielleicht. Der dahinterstehende interaktive Dienstleistungsstaat sollte dann aber nicht Haute Couture sein, sondern Prêt-à-porter. Und das unterschreibe ich heute noch. Die über 20 Jahre, die gelaufen sind, das war ein Bemühen um Haute Couture, aber nicht um Prêt-à-porter. Das heißt, es ging immer darum, die tollsten Lösungen zu haben, die schickesten Lösungen zu haben und das Ganze auf den Laufstegen dieser Welt zu präsentieren, obwohl es im Endeffekt ja auch alles halbwegs gescheitert ist. Warum nicht Prêt-à-porter? Das ist bequem, das sitzt gut, das kann an der Stange gemacht werden, jeder kann sich das leisten und müsste es nicht auch mit Tools, mit Digitalisierung auch so sein, dass wir uns das alle leisten können, dass wir das mögen, dass wir alle davon angesprochen sind und nicht nur so ein paar Freaks, Nerds oder so ausgesuchte Leute, die davon am Ende profitieren. Das habe ich damals gesagt und heute würde ich es genauso sagen. Kommen wir zu diesem angekündigten Ausblick, leiten wir über zum Bühnengespräch. Denn ich habe die ganze Zeit gesprochen vom Untermaß aller Dinge, aber letzten Endes immer noch nicht genau definiert, was es ist. Und wir müssen mal reden über grundrechtliche Schutzpflicht, wir müssen reden über das Bundesverfassungsgericht und die von ihm adressierten Kipppunkte in der Klimaschutzpolitik und uns fragen, können wir das, was den Klimawandel betrifft, nicht übertragen auf den digitalen Wandel? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Gebiet, das Sie hoffentlich in diesem Hörsaal noch hält, dass Sie jetzt nicht nach meinem Vortrag rauseilen, denn ich habe eine ganz wunderbare Frau mitgebracht, meine Schülerin, Doktorandin, die gleich noch vorgestellt werden wird. Ich werde das jetzt nicht für dich übernehmen. Und ich glaube, es lohnt sich auch, ihr zuzuhören. Aber Sie haben mir zugehört, und zwar sehr lange. Und dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich.
Es gibt also jede Menge Rede- und Handlungsbedarf, sagt Dirk Heckmann, Professor für Internetrecht an der Technischen Universität München. Ihr habt seinen Vortrag gehört unter dem Titel »Das Untermaß aller Dinge«. Wie Digitalisierung vielleicht doch noch gelingen kann. Er hat ihn am 13. Juli 2023 gehalten auf Einladung der Technischen Universität Berlin. Die von ihm gerade angekündigte Diskussion, die muss ich euch an dieser Stelle schuldig bleiben. Aber ich habe noch eine andere Empfehlung für euch, nämlich diesen Vortrag hier.
Die Einzelfrucht ist etwa so groß wie eine Zwetschge und hat einen weißen Kern in der Mitte. Aus dem Kern macht man das Palmkernöl und aus dem Fruchtfleisch das berühmte Palmöl. Sehr wichtig, Ölpalmen sind sehr produktiv. Palmöl steckt in vielen Produkten. Es ist eben billig und vielseitig verwendbar. Steckt in Schokolade, Kekse, Fertigprodukte, Waschmittel und Kosmetika. Palmen sind sehr produktiv und Palmöl ist für die Industrie ein Wunderprodukt. Doch wo ist das Problem? Warum hat Palmöl einen schlechten Ruf?
Ja, wieso? Wo doch das Palmöl so ein Tausendsasser ist, ein Alleskönner. Klar, dieser Anbau dafür, der kostet Fläche, konkret Wald, Dschungel, der wird dafür gerodet, zum Beispiel in Indonesien. Und den brauchen sowohl Orang-Utans als auch andere Arten und auch wir, also Menschen, dort als Lebensgrundlage. Wie komplex dieses Problem ist, wie widersprüchlich unser Umgang mit diesem günstigen Fett, das erklärt dann Ariane Hangartner, Umweltwissenschaftlerin an der Eidgenössisch-Technischen Universität Zürich. Ich kann euch schon sagen, ihr lest die Inhaltsangaben auf euren Lebensmitteln, auf euren Lippenstiften oder Fertiggerichten danach mit anderen Augen. Vielen Dank wieder mal für euer Interesse und bis bald hoffentlich. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.